Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
Blödsinn,
Bears.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bearcast ist am Start.
Bearcast, dein Motorradreisepodcast.
Ah, sitzen wir am Frühstückstisch zusammen in Tousseur. In Tousseur. Vielleicht gehen wir auch noch zum Friseur in Tousseur. Das wollen wir mal schauen. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 3, Bears Go Tatooine. Ich raste aus, mal kurz mein Handy-Dings ausmachen hier. Nicht, dass das noch Alarm gibt. So, wunderbar. Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in dieser dritten Folge. Es wird vielleicht die beste. Wollen wir mal schauen? Wir haben richtig viel vor. Und wir haben echt schon wieder richtig viel erlebt. Zuletzt haben wir miteinander gesprochen. Da saß ich gerade mit den Boys zusammen am Pool in Duus. In Duus, das ist ja so Ausgangspunkt für die ganzen Rallyes hier in Tunesien. Sehr, sehr häufig jedenfalls. Und uns hat Duus mit offenen Armen empfangen. Wir haben da gleich, wir werden eh ständig hier angelabert, ne? Hast du mit dem dich unterhalten? Wer war das auf dem Roller?
Ja, stimmt. Wir sind nach Duus reingefahren und wir haben dann an so einem Geldautomaten angehalten und da wurde ich sofort von so einem Typen angesprochen auf dem Roller auf Deutsch, ne? Hat gesehen gleich Deutsch. Ja, richtig gutes Deutsch tatsächlich. Und dann ja, hat er erzählt, dass herzlich willkommen hier, ich freue mich, dass du meine Stadt besuchst und möchtest du eine Quadtour machen. Ich so, was? Nein, Alter, ich will keine Quadtour machen. Ne? Also er trotzdem wirklich sehr, sehr freundlich. Hat er erzählt, dass er sein Reisebüro da vorne hat und dass er auch in Düsseldorf in irgendeiner Straße kennt und dass er da was weiß. Und aber sehr, sehr freundlich und tatsächlich auch, wenn man dann mal so drüber gesprochen hat, dann auch nicht aufdringlich. Ne? Also es gibt ja auch so aggressive Verkäufer, die irgendwie, wo man denkt, so, oh, jetzt lass mich endlich mal in Ruhe. Das ging.
Ich dachte erst, war okay. Der Chef aus dem Camp gewesen.
Der Chef aus dem Camp. Ja, ja, vielleicht, ne?
Nee.
Genau. Also das war okay. Genau, dann sind wir nach Duus reingefahren und dann unser Hotel. Ja, wir wurden mit offenen Armen empfangen. Und mir ist es beim, wir haben ja schon aus dem Hotel ein bisschen erzählt, als wir dann wieder losgefahren sind am gestrigen Morgen, da ist mir aufgefallen, dass Duus soll ja wirklich das Tor zur Wüste sein. Und wir sind aus dem Hotel raus, wir sind nach links abgebogen und wenn man nach rechts geschaut hat, da war noch so ein Kreisel mit so einer Statue in der Mitte und dahinter war aber tatsächlich ein Tor und dahinter war dann die Wüste. Also es war wirklich das Tor zur Wüste und da sind gerade in dem Moment auch ein paar Dromedare durchgelatscht. Ne? Also es war schon echt cool, echt abgefahren. Apropos cool, gar nicht so cool sind ja in der Regel die Temperaturen hier, aber gestern war es dann doch ganz erträglich. Also maximal hatten wir, glaube ich, so 28 Grad auf dem Thermometer stehen. Als wir losgefahren sind, 26. Da fröstelt einen das ja schon fast, ne? Wenn man sonst so 38, 39 gewohnt war aus den Tagen vorher und ja auch harte körperliche Arbeit. Die harte körperliche Arbeit, die hatten wir gestern auf unserer Verbindungsetappe von Duus nach Tousseur nicht. Glücklicherweise.
Aber echt ein Highlight.
Ja, echt ein Highlight. Also was ich auch interessant fand, wo wir alle ein bisschen drüber gelacht hatten, als wir aus dem Hotel rausgefahren sind in Duus, da war erstmal so ein Zieleinlauf beziehungsweise Start für einen Halbmarathon aufgebaut. Und wir da, also Leute, ganz ehrlich, wer läuft denn hier einen Halbmarathon durch die Wüste, ne?
Kein Ganzen.
Naja, also genau, wenn, dann bitte den Ganzen, ey. Naja, gut. Aber diese Verbindungsetappe, die wir gestern hinter uns gebracht haben, war nicht einfach nur schnurstracks drauf losfahren und irgendwie ankommen, sondern wir haben zwischendurch auch ein bisschen was gesehen und erlebt und ja auch noch dann sozusagen weitergemacht in Tousseur. Und das war echt ganz nice.
Und bevor gleich Johnny ein bisschen was erzählt vom Salzsee, das war wirklich ein Riesenhighlight. Davor, was mir aufgefallen ist, ich hatte eine Zeit lang den Funk aus, das weiß ich gar nicht, ob ihr euch darüber unterhalten habt, aber was ich sehr cool fand, war diese krassen Kontraste. Man kennt das immer so aus Filmen, aber das mal wirklich zu sehen von komplette Wüste, Einöde. Also wir haben rechts und links oft dann nur so Sandfelder gehabt. Und dann kam eine Oase auf einmal. Die sahst du schon am Horizont, ne? Da kam so, der ganze Horizont wird grün, alles voll mit Palmen, dann ist da auch meistens ein Ort drin, dann die Muezzintürme gucken so raus. Das fand ich irgendwie cool, darauf zuzufahren. Das war ein paar Mal so, sind wir auch im Schild vorbeigefahren nach Jediah. Und wenn da nicht George Lucas das Jediah hat, da würde mich wundern, ehrlich gesagt. Johnny, und dann das, glaube ich, das Highlight auch. Gestern nicht des Tages, das kommt später, aber auf dem Weg nach Tousseur.
Ja, es war sehr spannend. Also auf der Karte, auf dem Handy, war immer ein sehr großer blauer Bereich eingezeichnet, ein großer See, was in diesem Fall ein Salzsee ist, beziehungsweise eigentlich eher war, weil der ist einfach absolut ausgetrocknet. Aber man hat einfach diese Salzstruktur gesehen, wenn man über den Horizont, weil es war wirklich richtig groß, wenn man da durchgefahren ist, ich glaube, wir sind da 30 Kilometer durchgefahren oder so, locker, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und wenn man so links und rechts geguckt hat, hat man am Horizont so richtig auch so ein Flimmern gesehen und so. Das war schon sehr spannend, da durchzufahren. Dieses weiße, kristalline, auch teilweise auf der Straße sehr glänzend immer wieder, so funkelnd von diesen Salzkristallen, die da waren, war schon auch ein bisschen surreal irgendwie. Und dann haben wir auch so, waren da so so Türme und man konnte da so ein bisschen Salz kaufen und so Salzsteine, Salzkristalle kaufen und so. Das war schon verrückt. Und dann sind wir da weitergefahren und Bendix hatte ja so einen alten Bus da ausgemacht. Und dann haben wir angehalten, weil wir sowieso einfach mal Bilder machen wollten. Und dann haben wir gesehen, dass der genau auf der Höhe, wo wir angehalten sind, ungefähr ein bisschen weiter in den Salzsee hinein, da dieser abgeranzte, verrottete Bus steht. Und dann haben wir genau, als wir da Pause gemacht haben und Howie und Pets da noch ein bisschen Fotos und Filmaufnahmen auf dem See gemacht haben, haben wir gesehen, dass da ein Jeep hingefahren ist. Und dann dachten wir, da geht also eine Straße hin. Das probieren wir aus, weil von der Straße runter auf den Salzsee wären wir mit den Motorrädern vielleicht gerade so noch gekommen, aber rauf nicht mehr. Das war doch noch ein ganz schöner Absatz. Und dann sind wir noch ein Stück weitergefahren und dann war da aber tatsächlich so ein, ja, wie eine Straße von also wie so ein wirklicher Weg extra dafür hergerichtet, dass man da runterfahren kann, um zu diesem Bus zu kommen. Und dann sind wir da echt super easy hingefahren. Das war alles super fest. Überhaupt kein Problem. Haben da schöne Fotos gemacht. Und dann sind wir weitergefahren bis nach Tousseur. Ja. Was ich noch eben sagen wollte zu der Oase, da war auch richtig schön kurvig dann, ne? Also das hat man auch gemerkt, die Straße verändert sich dann auch. Durch die Wüste und auch durch den Salzsee hast du einfach schnurstracks gerade Straße. Ziemlich langweilig meistens zu fahren, außer dass du halt gucken kannst. Aber dann, wenn es so ein bisschen Richtung Ortschaften kommt und auch bei diesen Oasen häufig, hast du dann auch mal richtig schöne Kurven. Das hatten wir dann in Tousseur auch, als wir angekommen sind. Mhm. Da waren echt mit die schönsten Kurven, die wir diese Strecke her gefahren sind. Mhm. Die fand ich richtig gut. Mhm. Wie fandst du die, Howie?
Ja, das fand ich auch richtig gut. Man hat ja das Motorradfahren fast verlernt gehabt, ne? Also wir sind klar, das Offroadfahren ist natürlich herausfordernd und so, aber das Straßenmotorradfahren, hat sich hier echt in Grenzen gehalten bisher. Und selbst wenn wir manchmal eine Kurve hatten, dann waren die Straßenverhältnisse oft so schlecht, dass ich mich mit meinen Stollis da, Stollenreifen, gar nicht getraut habe, die auch noch ganz neu sind, mal so ordentliche Kurven zu fahren. Aber jetzt ging das schon am Einfahren. Es hat richtig Bock gemacht, richtig Spaß gemacht. Und dann sieht man ja auch die anderen, dann denkt man so, okay, die fahren auch gut lang, dann scheint das ja zu halten alles so. Das ist ein guter Asphalt. Und das hat richtig, richtig Bock gemacht, auf jeden Fall. Ey, mit dem Bus nochmal, ne? Es hatte so ein bisschen die Vibes von, kennt ihr Into the Wild, den Film? Da hat er auch diesen Bus da mitten in der Wildnis, wo man sich fragt, wie kommt der denn da hin? Was macht der denn da? Und so. Der auch so ein bisschen ausgebrannt aussieht und so. Und so ist es da halt auch. Der ist so, also warum steht der da, frage ich mich, ne? Der muss ja da hingefahren sein in diesen Salzsee, den gibt's ja wahrscheinlich schon sehr lange. Und ist vielleicht stecken geblieben oder Motor kaputt auf einmal, aber warum gerade da? Und das ist irgendwie spannend alles. Und den haben sie, so habe ich das jedenfalls interpretiert, erst vor einer Zeit mit so Rostfarbe angemalt, weil das wahrscheinlich ein Highlight geworden ist, dieses Ding. Der hat auf jeden Fall alles so eine braune Farbe, es war kein Rost.
Ich glaube, der war rostig, die haben das, weil das alles voll gekritzelt war, ja. Einfach übergemalt mit brauner Farbe.
Ja, kann sein, genau. Und voll mit Kleber natürlich, unser Aufkleber natürlich auch drauf. Also wenn ihr mal nach Tunesien kommt, haltet Ausschau, ja, ihr bekommt dann, wenn ihr mal nach Bremen kommt, ein Bier für jeden gefundenen Aufkleber. Ja, freut euch drauf. Die pappen jetzt hier wirklich in vielen Locations. Und dann haben wir natürlich ein bisschen Spaß gemacht, ne? Ist ja klar, sind wir um den Bus rumgefahren, hat sich Bendix da ans Lenkrad gesetzt, dann saßen vier Leute da hinten auf der Sitzbank und so. Und ey, das war einfach ein Motiv, sondergleich wie so ein richtiger Lost Place. Vor allem, wenn du in die richtige Richtung fotografiert hast, dann sahst du ja auch die Straße gar nicht mehr. Dann war wirklich bis zum Horizont Salzsee, also weiße Wüste. Und ich fand das auch surreal, wie Johnny schon gesagt hat. Also aus dem Augenwinkel sah es aus, als würden wir durch eine Schneelandschaft fahren. Das war crazy. Manchmal auch so richtige Berge, so Anhäufungen und so. Und dann, ich sagte schon die ganze Zeit, lass da mal runterfahren und so. Da war das auch noch nicht so steil. Und da meinte, glaube ich, Petz über den Funk immer nur so, ja, nee, da singst du bestimmt ein und so. Ey, dann war ich da aber drauf und es war bretthart. Also im Gegenteil.
Aber es sah nicht so aus.
Es sah nicht so aus. Und das Witzige ist auch auf diesem Salzsee, so ähnlich wie in Star Wars Episode 8, auf diesem Salzplaneten, wenn du da so reinhackst mit dem Schuh oder so, ist da drunter ja eine andere Farbe wieder. Ne? Das ist natürlich ein Sand-Erdfahren und auch feucht. Ne? Also wenn die Kruste durchbrochen ist, das, irgendwie war das witzig und verrückt und so. Ja.
Ich finde auch gerade, dass wenn du rechts und links geguckt hast, hast du immer mal wieder so festgefahrene Spuren gesehen. Auch gerade das hat es so gemacht, als wäre das matschig da. Ich finde, man sah so aus, als hätte das jemand versucht, da reinzufahren und hat sich ordentlich festgefahren oder zumindest fast festgefahren. Und ich glaube, wahrscheinlich waren die einfach auch schon super trocken. Wahrscheinlich sind die da einfach schon Jahre, diese Spuren. Aber es sah einfach so krass matschig aus von der Straße, dass ich auch erst gedacht habe, ich will da nicht reinfahren. Vor allem, wenn du dich da dann festfährst mit dem Salz und sowas, ist halt auch richtig scheiße für die Maschine, ne? Also, aber so mit der Straße war es eigentlich kein Problem, glaube ich.
Ich habe mir überlegt, dass wir über unseren Star Wars Day gestern, den wir am Abend hatten, reden wir im nächsten Einspieler, der hier nachkommt. Da will auch bestimmt Petzo gern dabei sein. Aber worüber wir noch ganz kurz reden können, ist eine witzige Geschichte. Als wir wiederkamen von unserer gestrigen Star Wars Location, die überspringen wir jetzt mal eben, da waren wir nicht beim Carrefour und der große Supermarkt. Und wie immer hatten wir die große Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwie ein Kaltgetränk da finden, was vielleicht sogar ein paar bisschen Alkohol mit drin hat, weil tut halt mal gut, ne? Machen wir auch Spaß, ne? So ein Stiefelbier zu trinken, wenn man absteigt vom Bike. Hatten wir jetzt ja hier ein paar Mal das Glück, dass wir irgendwie da rangekommen sind. Du kriegst normal hier keinen Alkohol. Also du musst nur in den Touri-Hotels direkt, die so abgesperrt sind für sich, oder du weißt wirklich wo. Und dann warteten auf dem Parkplatz, während Johnny und ich einkaufen waren mit Pets, warteten dort Fry und Bendix. Und jetzt wird's wild.
Ich glaube, vielleicht bin ich auch der Bierkapitän.
Ja. Würdest du gerne mal die Bierbäuche sehen?
Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Also Fry und ich haben da draußen gewartet auf dem Parkplatz und in den Schatten gesetzt und dann eben auf die Mopeds aufgepasst. Und es war ein großer Markt und die sind da halt vorne rein. Und dann habe ich so das Treiben auf dem Parkplatz beobachtet. So und links an der Ecke haben immer so Leute mit dem Auto kurz angehalten, sind da um die Ecke verschwunden und sind wieder rausgekommen mit so schwarzen Plastiktüten in der Hand. Und das dachte ich schon so, das ist verdächtig. Ja, ne? Genau, wie so Brownbags in Amerika. Ja, hier sind sie halt irgendwie so dunkel. Und dann habe ich einen so einen Typen da gefragt, der rauskam. Da war irgendwie so Guide oder so, habe ich den gefragt. Und der meinte, ja, Bier, hier das Celtica, das ist das beste, ne, tunesische Bier, kannst du hier vorne kaufen, ist kein Problem. Und dann dachte ich, jo, das ist es. Ne? Da kommen die Jungs gleich aus dem Supermarkt wieder raus, haben schlechte Nachrichten für uns und wir haben umso bessere für die.
Übrigens, weißt du, wie das hieß?
Ja, genau, es hieß Cave.
Cave
Divin. Ja, genau. Höhle des Weins. Es war die Höhle des Weins und des Hartstoffs und des Bieres. Also die hatten da palettenweise Bier drin. Und wir haben uns... Das geht total... Es war auch relativ teuer, muss ich sagen. Also wir haben 3 Sixpacks für 80 Tunis-Geld gekauft. Und das ist schon relativ viel Kohle. Also wir haben gestern fürs Abendessen auch 80 Tunis-Dollar bezahlt. Und dann ist gleich nochmal ein Bier hier verwirkt. Das war schon hart, aber das machen wir heute wieder. Genau. Also das war wirklich klasse. Und von dem her, die neue Realität ist, wir können Bier kaufen. Das ist eine schöne Realität.
Ey, wir müssen auf jeden Fall noch über das Restaurant sprechen gestern, ne? Ein Riesenhighlight. Wir fragen eigentlich immer, wenn wir Locals hier haben, was sie so an Recommendations haben, was sie uns so empfehlen zum Fooden. Da können wir wieder ein bisschen Deutsch reden. Was sie uns an Abendessenslokationen so empfehlen. Restaurants, wollte ich sagen. Und dann hat er uns das gesagt, dann sagte Johnny, ja, das habe ich hier gefunden auf dem Handy auch und so, gegenüber hier Rezensionen gefunden, ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ja, lass mal dahin gehen. Dann waren wir da und wobei das andere auch echt nett aussah, vielleicht gehen wir da heute hin. Und haben auf die Karte geguckt und da gab es dann endlich Dromedar, ne? Weil wir wissen ja nicht so genau, was wir in der Wüste gegessen haben, das wissen wir bis heute nicht.
Nee, das war kein
Dromedar. Habe ich mir die sicher, es schmeckte wirklich sehr ähnlich. Hast du probiert gestern?
Ja.
Es war sehr ähnlich, sehr ähnlich. Naja, auf jeden Fall haben wir Dromedar gestern gegessen.
Das war diese kleinen Wirbel,
Und auch so, aus so Mini-Tagines, die so wie so eine umgekippte Vase aussahen, aus zwei Hälften, und die waren verklebt mit Brotteig. Also irre. Und die haben sie dann auch, also wenn das auf den Tisch kam, kam vorne der Wasserdampf raus und dann haben sie das mit dem Messer so aufgecrackt. Das war schon Highlight, ne? Das sah schon aus, als hätte Jim Knopf seine Lokomotive Emma da geparkt und dann hätte die mal kurz ihren Hut gehoben für uns, ne? Und da drin war wirklich das Schöne am Tagine-Essen. Ich koche manchmal zu Hause mit der Tagine, ist ja, du hast einen krass geilen Sud, der ja über eine längere Zeit irgendwie aus allen alles rausgesogen hat und einfach eine Suppe des Geschmacks bildet und da drin einfach nur zarte Kartoffeln, zartes Fleisch. Also wer gerne ein bisschen Crisp haben will, der ist falsch in der Tagine, muss man sagen. Da musst du Nüsse reinmachen, die sind auch ganz okay. Aber ich fand's saulecker, ich fand's richtig lecker. Wir haben einen Fehler gemacht, also ich auf jeden Fall viel zu viel Brot vorweg gegessen. Also ich war schon so ziemlich satt eigentlich, aber ich habe trotzdem alles aufgegessen, weil es so lecker war. Und das war absolut sein Geld wert, ne? Es war, ey, gegen Deutschland wäre es auch überhaupt nicht teuer gewesen für so ein Event-Cooking. Es ist halt nur, so meinte Bennix das ja auch eben, ne? Es ist alles nicht teuer hier, aber es ist halt relativ teuer zu anderen Preisen hier. Und natürlich, der Alkohol ist natürlich, weil die Tunesier ja keinen Alkohol trinken. Es sind zwar im wirklich 30-Sekunden-Takt Tunesier rausgekommen aus dem Caf de Vin mit großen schwarzen Tüten, die waren größer als unsere, aber das bringen sie garantiert einfach Touristen. Da bin ich mir auch ganz sicher. Das lässt sich ja anders gar nicht vereinbaren hier, ideologisch. Naja.
Ja, ich möchte auch nochmal über die Unterkunft hier sprechen, wo wir angekommen sind. Genau. Wir sind hier ja, als wir in Tunesien angekommen sind, hergefahren. Bendix ist vorgefahren nach Google Maps, glaube ich. Sind wir erstmal entgegen einer Einbahnstraße durchgefahren, alle reißen die Hände hoch und sagen irgendwas von wegen Einbahnstraße und wir so, ja, sorry, ja, aber wir sind gut durchgekommen, es kam keiner entgegen, ist nichts passiert. Und dann standen wir hier vor dieser Unterkunft und Howie ist mit Bennix, ich glaube, ihr beide seid zusammen reingegangen und wir standen draußen und haben uns das angeguckt und dachten so, alter Schwede, das sieht ganz schön runtergekommen aus hier. Daneben so ein Haus, was gefühlt gleich zusammenbricht. Ich weiß nicht, ob sie da renovieren oder es renovieren wollten oder sollten. Auf jeden Fall kann man da momentan nicht drin wohnen.
Also wir wären niemals, hätten wir nicht vorgebucht gehabt, ne? Wären wir nie auf die Idee gekommen, wegen des Schildes hier zu fragen.
Nee, genau. Also es ist ein kleines Schild, ich glaube sogar beleuchtetes Schild hier am Eingang. Und dann seid ihr wieder rausgekommen und dann haben sie die Garage aufgemacht, also das Tor zur Garage, die Hälfte, die aufgeht, haben sie aufgemacht und haben wieder reingeguckt und haben gedacht, da passen niemals die Motorräder rein, weil die Hälfte war zugestellt mit so Türrahmen, mit so Holztürrahmen. Und dann dachten wir so, oh mein Gott, wo sind wir hier? Und dann kam Bendix und Howie haben noch gesagt, ja, wir haben übrigens ein Fünferzimmer für alle fünf Leute, also fünf Betten in einem kleinen Zimmer. Ohne Fenster, ohne Klimaanlage. Und wir so, ne, hier schlafen wir nicht. Das geht nicht. Und dann sind wir doch reingegangen, haben erst überlegt und geguckt und dann haben wir auch nochmal geguckt, was so in der Nachbarschaft noch gibt. Und es war alles viel, viel teurer. Und dann sind wir nochmal reingegangen, es gab auch nicht wirklich was. Dann sind wir nochmal reingegangen, haben uns das Zimmer angeguckt, haben festgestellt, okay, da sind drei Fenster in dem Zimmer. Also es gibt eine Klimaanlage. Ja, die Fenster waren halt zu mit so Gardinen und so, deswegen konnte sie nicht so sehen. Aber es gibt auf jeden Fall welche und dann dachten wir, okay. Und es sah innen drin, also als wir hier reingegangen sind, der Hof, es gibt so einen Innenhof, den man dann sieht und man läuft die Treppe hoch. Und innen drin wirklich hübsch, also richtig hübsch gemacht, super nettes, angenehmes Flair. Also ganz anders, als wenn man das von draußen anschaut. Und das Zimmer war vollkommen in Ordnung, es sah sauber aus, die Betten sahen okay aus. Und nachdem da eine Klimaanlage und Fenster drin waren, haben wir gesagt, alles klar, das ist kein Problem, das machen wir zwei Nächte. Und dann haben wir das Gepäck aufgepackt und dann sind wir nochmal losgefahren. Und später, als wir wiedergekommen sind, haben sie auch die Holztürrahmen weggeräumt, sodass wir alle fünf Motorräder in die Garage reinbekommen haben. Also alles super easy, alles perfekt. Und wir haben ja auch gut geschlafen jetzt und gut gefrühstückt. Aber der erste Moment war schon so ein kleiner Schockmoment, Schreckmoment, wo ich dachte so, nee, ich habe keine Lust hier zu übernachten.
Ja, also je länger wir hier sind, desto besser finden wir das in der Unterkunft. Das ist wirklich ganz, 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 ganz fein. Also es ist auch ein echt großer Komplex, haben wir jetzt heute Morgen festgestellt, echt fein. Naja, wo wir gestern Nachmittag noch waren und was wir heute über den ganzen Tag erleben, das hört ihr gleich nach der Hafe.
Da war die Hafe. Wisst ihr, irgendwann, ne, bei Folge 500, da erzähle ich euch mal, wer die eingespielt hat. Welcher Engel diese Harfe spielt. Aber dazu zu gegebener Zeit, Leute. Wir haben ja versprochen, dass wir noch über das Highlight von gestern sprechen, denn gestern war ja wieder Star Wars Day und wir wollten das nicht unter dem Pad so heute Morgen beim Frühstück besprechen. Deswegen nach dem heutigen Tag, der übrigens auch wieder Star Wars Day war, aber auch ganz andere Day noch, P-Day, Schloss-Day oder Burg-Day, all das in diesem Abschnitt hier, dieser dritten Folge. Pets, ey, vielleicht wirklich du als erster mal. Wir haben es nicht gleich gefunden, ne?
Ja, du redest wahrscheinlich vom Lars Homestead, ne? Das war ja eigentlich das Highlight, was wir uns immer ausgemalt haben, tatsächlich da zu stehen, mit dem Motorrad daneben, auch das Ding mal anzufassen.
Komm, hol es mal ab, wer ist Lars?
Lars Homestead, naja, ich glaube, diejenigen, die groß Star Wars Fanboy oder Fangirl sind, die wissen, wen ich da meine. Es geht um die Familie Lars Owen, der Onkel und Tante Beru von Luke Skywalker, natürlich die Zieheltern sozusagen. Aus Episode A New Hope 4 natürlich und die sind dann natürlich dort in ihrem Wohndomizil verewigt worden, im Sand, unweit von Nefta, muss man wirklich sagen. Ja, naja, das Domizil, ne, erstmal. Natürlich, die sind gestorben, das ist ja auch klar, also die Filmfiguren. Es war tatsächlich nie so ganz einfach zu finden. Wir hatten eine GPS-Koordinate, wir hatten auch einen Google Maps-Eintrag, dem wir gefolgt sind. Wir sind zunächst einmal durch Tozeur raus, westlich Richtung Nefta, durch Nefta durch und dann quasi schon in Richtung algerischer Grenze auf der Landstraße. Das waren tatsächlich ganz wenige Kilometer, genau. Und dann sind wir links ab von so einem, ja, ich will nicht sagen, irgendwie besonders großartig angelegten Gebäude, auf so eine kleine Huckelpiste und dann war das doch eine relativ glatte Angelegenheit, weil da war im Erdreich so eine Art Straße eingemacht, das war alles eine Sand- und Salzpiste festgefahren und dann fuhr man da erstmal und dann haben wir gesagt, Mensch, wo kann das denn sein? Und am Horizont, da war das erste Flimmern da und irgendwann da kam diese kleine Kuppel zu tragen, zu sehen und als wir uns da schon positioniert hatten, also ich war da total überwältigt, muss ich sagen. Das war echt ein Kindheitstraum, ein Traum, der jetzt in Erfüllung gegangen ist. Ne? Ich glaube, dir geht's ja ähnlich.
Ja, und kleiner Vorgriff schon mal. Heute haben wir auch Star Wars Locations angeschaut. Das war dann doch besonderer noch gestern, für mich auf jeden Fall. Weil ich, das habe ich ja schon in der zweiten Folge gesagt, weil ich gerade A New Hope, das ist halt mein Star Wars Film. Das ist eventuell mein Lieblingsfilm von allen Filmen, die es gibt. Eventuell. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber das ist nicht nur Kindheit und Jugend, sondern, das hat mich so, begleitet mich schon so lange. Und es war nochmal was anderes, dort in der Wüste zu stehen. Das ist wirklich mitten in der Wüste. Also man sieht so, am Horizont sieht man die Straße, aber zur anderen Seite, und das fand ich am krassesten, das freie Wüstenfeld. Und es sah genauso aus wie im Film. So am Horizont dieses Flimmern, wo man den Landspeeder gerade verschwinden sieht, ne? Also man kann sich das alles vorstellen, genau wie es war im Film. Mega, mega geil. Du hast immer noch, hast du so einen großen, großen Kreis, das ist der Innenhof und dann das Dach noch, den siehst du auch noch. Das ist nur angedeutet auch mit Holz so nachgebaut. Die Kulissen existieren nicht mehr und auch Lars Homestead, also das ist ja nur der Eingang zu seinem unterirdischen Haus, also zu ihrem unterirdischen Haus. Das ist ja auch 2011 nochmal krass restauriert. Für über $10,000 wurde es nochmal restauriert, weil es im Prinzip verfallen war. Und wir reden gleich noch über andere Filmkulissen von heute und so. Das ist halt auch alles für den Moment gebaut, nicht für die Ewigkeit, das ist ganz klar. Und das sieht man da auch. Aber was halt geil ist, es ist eben doch nicht so ein Haus, wie man sie überall sieht, weil die sehen sich ähnlich und so. Das ist vom Stil her passt das hier total nach Tunesien. Aber du kommst halt da ein paar Treppenstufen runter, dann hast du da schon so ein Interface, ja, wo du so rumdrücken musst, dass du reinkommst. Und als es da am Horizont auftauchte langsam, Mann, da habe ich für mich Star Wars Melodie gesummt und dann fuhr man da langsam drauf zu. Ich bin da echt ausgerastet. Denn wir haben da, also für viele wäre es wahrscheinlich nichts Besonderes, aber wir haben da echt eine ganze Zeit verbracht, haben viele, viele Fotos gemacht und Videoaufnahmen. Und ich habe das Ding natürlich angefasst und das war, ja, also ich würde sagen, es war nochmal ein Level über der Kantine auch, die wir vorher auf Jabba gesehen haben. Mega, mega geil. Ein absoluter Kindheitstraum. Ich werde mich da lange, 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 lange wahrscheinlich ewig dran erinnern, an diesen Tag da gestern.
Und ich habe dann irgendwann, glaube ich, zu den Boys auch gesagt, lass mal jetzt fahren, sonst fahre ich gar nicht mehr. Sonst ziehe ich hier ein. Sonst gehe ich einfach runter in das Haus. Ne? Aber wie gesagt, wir waren auch drin, das ist dann ein bisschen ernüchternd, also 3-4 Quadratmeter da drinne. Haben uns natürlich verewigt da irgendwo. Nichts kaputt gemacht, natürlich nicht.
Größer als eine Studenten-WG in Berlin wahrscheinlich, ne?
Ja, wahrscheinlich, auch noch günstiger. Genau. Also war wirklich toll, ne? Frey, wie war das für dich gestern?
Ja, also, ja, ich musste gerade hier mal umgreifen, weil die Hand, in der ich jetzt das Mikro halte, die hat vorhin mein Bier gehalten. Jetzt muss ich ja mal umtüdeln und irgendwas zu verschütten von dem kostbaren Lernsaft. Ja, es war, ich glaube, ich feiere es nicht so hart wie ihr. Ich habe, glaube ich, das, wo wir heute waren, mehr gefeiert. Warum und wieso, dazu später mehr. Aber es war einfach noch spektakulärer da zu sein, als zuerst, als wir auf der Insel waren, auf Djerba waren, weil es einfach so mitten im Nirgendwo ist.
Ja.
Mhm. Und weil es noch mehr so ist, wie es damals war in dem Film. Und das war einfach, und auch, also ich fand es auch schön, dass sie das restauriert hatten und dass sie dann wirklich auch sich da Mühe gegeben haben, das wieder so herzurichten, dass es einigermaßen ansehnbar aussieht. Und dass sie einfach das erhalten wollen und nicht einfach sagen, ja, pff, lassen wir verfallen, ist mir uns egal, weil kümmert ihr, wohnt halt keiner und so, ist uns, also, ne, stört halt keinen, wenn das weg ist. Aber es war einfach super, super schön, mal da zu sein, auch da mal reinzugehen und sich das alles anzugucken. Ja, mehr muss ich da, glaube ich, nicht zu sagen.
Es gab auch Merchandise am Rand zu kaufen. Da hat einfach einer ein paar Sachen gelassen, konnte man Sachen in so eine Dose schmeißen. Das hatte absolut gar nichts mit Star Wars zu tun. Das gab irgendwie so Salzkristalle und Voodoo-Puppen und ich weiß nicht was. Also ja, Bennix, hat es bei dir irgendwas ausgelöst gestern?
Also ich kann dem Gesagten nur beipflichten und möchte nur hinzufügen, für jeden Star Wars-Fan ein Muss. Und schon. Guter Tipp, finde ich, zuerst Mos Espa anschauen und dann Lars Homestead. Und dann einfach nur glücklich sein. Das ist mein Tipp für euch.
Ja, ist ein schönerer Abschluss auf jeden Fall. Warum, das erfahren wir gleich, ne? Lars Homestead auf jeden Fall irre. Legendary, legendary. Also wir haben am Ende auch dieser Reise ja nicht alle Star Wars Drehorte besucht. Es gibt ja auch noch in Algerien was und wir haben aus besagten Gründen hier auch nicht alles gesehen. Aber immerhin schon den Großteil und das, was uns besonders wichtig war, haben wir gesehen. Und bis dahin muss man sagen, genau was Petz gerade erzählt hat, so man fährt halt irgendwo um eine Ecke, fährt Kilometer durch die Wüste, auf einmal ist man da und das ganz alleine waren wir da an das Homestead. Ey, das war schon geil. Mann, und dann hast du diese Musik in Ohren und dann stehst du da und dann kommt es alles hoch und irgendwie denkt man so, ey, das ist magisch hier, das ist Holy Ground. Und ja, ich habe mir ein bisschen Sand mitgenommen. Ich hoffe, das ist nicht illegal, sonst habe ich das nicht gemacht. Dann kippe ich den wieder aus, bevor wir verreisen. Aber ich musste einfach. Und ganz ehrlich, Sand ist wirklich genug da, jetzt mal ehrlich. Ne? Also ich habe jetzt keine seltene Vogelart hier entführt. Ne? Also
ja, stimmt. Nee, aber nochmal zu Lars Homestead ganz zum Schluss. Also Hobby hat es ja gerade schon angedeutet, es gab ja eine große Renovierungsmaßnahme und zwar waren das jetzt nicht die Einheimischen, weil da ist irgendwie die Verbindung zu Star Wars nicht so enorm tatsächlich. Das waren auch Fans aus der Übersee, aus der ganzen Welt haben dann gespendet und das waren irgendwie 4 Nerds, die dann sich auch mit einer Tafel dort verewigt haben. Es gibt einen QR-Code, savethelarshomestead.com, da kann man draufgehen auf die Seite. Es gibt auch einen ganz interessanten YouTube-Film, mittlerweile aber echt schon, wieder gesagt, ein paar Jahre her. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Lars Homestead auch wieder dann demnächst einen neuen Farbanstrich benötigt, was auch nicht verkehrt wäre. Ja, und heute, wie gesagt, Star Wars Day Nummer 2. Wir sind losgefahren nach einem echt ganz schönen Frühstück, ohne Gepäck, nur mit ganz leichtem und sind dann nochmal Richtung Wüste aufgebrochen, nördlich von Nefta. Tatooine natürlich, befindet sich die Stadt Mos Espa, so, auch bekannt aus dem Film Episode 1, Phantom Menace, und der erste Eindruck, der sich mir gleich aufdrang, als wir dort angekommen sind, dachte ich, wow, das ist echt schon eine fette Kulisse, und just in dem Moment, wo wir angekommen sind, also ich war gerade dabei, den Schlüssel in der Zündung auf auszudrehen, und der Seitenständer ist noch nicht so richtig ausgefahren gewesen beim Motorrad, waren wir umzingelt. Ey, waren wir umzingelt von bestimmt 10 Leuten mit Kamelen in, und kleinen Wüstenfüchsen in der Hand, die man sofort irgendwie streicheln oder reiten sollte. Plus irgendwelche Souvenirs, die einem ins Gesicht gehalten worden sind. Und es war echt wie, es war schon sehr super aufdringlich. Das war im Vergleich zu den anderen Star Wars Drehorten, die wir uns angeschaut haben, wo man die Kulisse und dieses Ganze drumherum für sich hatte, wo man das auch so ein bisschen auf sich wirken lassen konnte. Das hat da nicht geklappt, finde ich. Es war cool, da die ganzen, da einfach mal da lang zu schleichen, wo auch Qui-Gon Jinn rumgelaufen ist mit Padme und Jar Jar Binks, aber letzten Endes war das nicht so geil wie die anderen Spots, finde ich. Das liegt auch zum einen daran, dass wir große Kinder der ersten Trilogie sind und nicht der Prequels. Aber ja, ich finde trotzdem, es hat sich gelohnt, weil es hat einen tollen Blick nochmal auf das ganze Star-Wars-Thema gegeben. Die Touri-Maschinerie ist dort aber echt hart am Limit, oder?
Ja. Aber wenn du schon sagst, nicht so tief drin, 6-mal war ich im Kino. In keinem Film war ich 6-mal. Das war schon ein Rekord damals. 2-mal auf Englisch, 4-mal auf Deutsch. Und ich habe sie alle mit reingeschleppt. Ich war auch alleine nochmal drin und ich habe den schon oft gesehen. Und ich fand ihn nachher aber richtig beschissen. Ganz komisch. Und jetzt finde ich ihn wieder ganz gut eigentlich. Jetzt, wo die Sequels draußen sind. Naja, eigentlich ist das Setting von Mos Espa hier das Beste von allen Star-Wars-Orten, von allen, weil so viel erhalten ist, weil so viel genauso aussieht wie im Film, weil man da wirklich, da könnte man nochmal einen Star-Wars-Film drehen. Also ist klar, ist ein bisschen zerrockt schon, aber das ist halt groß, ne? Und es ist viel da und du hast noch diese, wie heißt das, Vaporatoren? Ja. Die Vaporatoren da, ne? Die, ja, genau, die das Wasser sammeln. Die Zigaretten. Genau, die Vapes, die Mega-Vapes. Du hast diese ganzen Gebäude, du kannst da teilweise in durchschlendern, du kannst in die Gebäude reingucken und so. Es ist super krass, du hast den Eingang. Du kannst diese Szenen da nachstellen, die man im Film sieht. Du erinnerst dich, wie Jar Jar mit Qui-Gon und dem kleinen Anakin da rumgewandert sind und so. Ey, das ist mega geil eigentlich, aber erinnert euch an die vorletzte Folge, als ich gesagt habe, ich wundere mich, dass das nicht ausgebeutet wird mit diesen Drehorten und tatsächlich wird es halt da so krass gemacht. Also ich fühlte mich auch total bedrängt, ehrlich gesagt.
Dem kann ich nur beipflichten. Also ich muss sagen, ich bin jetzt ja nicht so ein ganz so riesen Star-Wars-Fan wie ihr beide.
Aber du kennst dich auch gut aus, habe ich gemerkt.
Ja, ich kenne mich gut aus. Ich habe auch alle Filme mehrmals gesehen und finde das Universum einfach spannend und toll und die Story natürlich schön. Und das hat mir, also das Verhalten der Verkäufer und auch sehr jungen Verkäufer, aufdringliches Verhalten, ja, da hat mir heute echt so ein bisschen den Spaß daran geraubt, muss ich sagen. Also das war echt krass, wie die, also kaum sind wir angekommen, standen die um uns rum und haben versucht, uns die Wüstenfüchse, stell dir vor, bedrohte Art, ne, uns in die Hand zu drücken, um da ein Foto mitzumachen und hier irgendwie Kamel reiten, blablups und so weiter. Das war schon echt heftig, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das finde ich irgendwie schade, weil der Ort eigentlich ein Besuch wert ist vom ja, Ort her einfach. Ne? Wir sind dann da so ein bisschen durchgelaufen und dann auch mal so zweite Reihe, wo immer noch Kulissen sind und die man sich gut anschauen kann. Ja. Und auch die Bauart der Kulissen sich anschauen kann. Johnny als Baumeister kann ein bisschen mehr zu sagen, wie das so gemacht wurde. Hat sich das ganz genau angeschaut. Das hat es ein bisschen getrübt, aber wenn man das einfach mal für einen Moment ausblendet, dann ist es auch wirklich auch ein absolutes Muss, ne? Nochmal, wie gesagt, der Tipp, dann vielleicht danach noch die einsame Leere bei Lars Holmstedt danach genießen. Da hat man am Ende ein besseres Gefühl, glaube ich. Wobei mein Gefühl jetzt auch nicht besonders schlecht ist bei der ganzen Nummer, muss ich sagen.
Ja, und man muss sagen, eigentlich hatten wir Glück. Wir waren fast alleine da. Also wir waren, es kam, als wir gerade los wollten, eine neue Touri-Gruppe mit so ein paar Jeeps angefahren. Aber wir waren da bestimmt eine halbe Stunde fast alleine. Nur halt waren die ganzen Verkäufer da. Und als diese Jeeps am Horizont auftauchen, das ist halt auch geil. Das Setting ist so mega. Also im Film ist das Ganze ja in einem riesigen Krater, in einem riesigen Vulkankrater ist Mos Espa. Ah, hört ihr den Muezzin hier wieder? In Wirklichkeit ist es einfach von großen Dünen umgeben, was super cool aussieht, weil es sind diese Sahara-Dünen, ne, die aber hier vor der Haustür von Tuzur stehen oder von Neftar stehen. Und wir haben es natürlich nicht nehmen lassen, da auch noch hochzuballern mit unseren Motorrädern, das super Spaß gemacht hat. Ne? Aber so schön festgefahren, aufs Maul geflogen und alles war dabei. Aber dazu gleich mehr. Der Johnny ist gerade dazugekommen, der ist frisch geduscht und erzählt uns mal, wie war es für dich, Johnny, als mindestens Medium-Star-Wars-Fan, heute in Mos Espa zu sein?
Ja, Medium trifft wahrscheinlich nicht mal. es war auf jeden Fall beeindruckend, diese Kulisse zu sehen, weil Bendix hat es ja schon angedeutet. Ich fand es einfach super spannend, was die da hingebaut haben für diesen Film. Ich meine, die haben das natürlich super schlicht gemacht. Von außen sieht das alles sehr massiv aus, als wären das fette Lehmwände und so. Aber wenn man kann da ja reingehen. Teilweise ist das mit Dach, teilweise ist das sogar nach oben hin offen. Ich weiß nicht, ob das immer so war oder jetzt erst so ist. Das ist ein bisschen zusammengefallen, das kann natürlich auch sein. Innen drin ist halt einfach wirklich... Es ist eine sehr, sehr einfache Holzkonstruktion, wo einfach ein Maschendrahtzaun drumherum gespannt ist und da ist ein bisschen Lehmputz drauf. Und der ist von außen halt so ein bisschen gestrichen. Und dadurch sieht das super massiv aus von außen. Wenn du reinguckst, denkst du, krass, ist das eigentlich super einfach. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, wie viele Leute da wohl in was für einer Zeit diese Kulisse aufgebaut haben. Also ich glaube, das geht tatsächlich, ich glaube wirklich, also es sind natürlich Leute, die das können und so, die wissen, wie das läuft und die wussten genau, worauf es ankommt und was wohin kommt und so. Ich glaube, das ging richtig schnell. Und das finde ich einfach super spannend. Und dass das da jetzt immer noch steht, ist einfach auch irgendwie schon cool. Und das auch so zu sehen, auch diese ganze Stadt dann da so zu sehen, fand ich auch schon spannend, auch wenn ich jetzt kein Star Wars Fan in dem Sinne bin. Aber was mich einfach auch ein bisschen gestört hat, war, was ihr jetzt alle auch schon gesagt habt, diese Art und Weise, wie man da empfangen wurde. Ich glaube, das könnte man eigentlich besser machen. Wahrscheinlich diese Straße dahin, wir sind da ja auf einer super krassen Asphaltstraße hingefahren, wirklich fast bis auf den Parkplatz drauf. Die war richtig gut ausgebaut und ich denke mir, warum machen die das nicht eher so, dass du da Eintritt nehmen kannst und ein bisschen Souvenir kaufen kannst? Aber das ist halt hier einfach nicht so gemacht. Ne? Ich glaube, in Europa wäre das so, da würdest du einfach, ist nicht so organisiert. Nee, da würde man halt das ein bisschen am Leben erhalten, dadurch, dass du Eintritt nimmst, dann kannst du es auch besser pflegen. Und ich glaube, dadurch würden die richtig viel Geld verdienen. Und ja, aber die Leute, die da stehen, das sind einfach Leute, die eigentlich wahrscheinlich mit der Kulisse gar nichts zu tun haben, die haben das einfach als Geldquelle für sich gesehen, da irgendwie mit Kamelen irgendwas zu machen. Das ist gar nicht irgendwie staatlich oder sonst irgendwas, das sind einfach nur einzelne Leute, beziehungsweise ein bisschen in Gruppen organisiert oder so. Ja, die Dünen waren wirklich beeindruckend, fand ich, die direkt daneben waren. Also die waren wirklich halt deutlich höher als die Dünen, die wir bisher gefahren sind. Wobei ich sagen muss, die kleinen Dünen, in der, als wir zum Camp Smela gefahren sind oder halt auch zurück, fand ich viel geiler zu fahren. Haben mehr Spaß gemacht als diese große Düne. War auch spannend, da hochzufahren. Ich habe mir das... ist halt die Frage, ob man das vorher kann oder ob wir das konnten. Aber habe ich jetzt einfach mal probiert und dann sind wir alle hinterhergefahren. Hat auch echt gut geklappt. Wir sind dann ja noch weitergefahren. Haben uns noch zwei andere Orte angeschaut. Das eine war so eine Gesteinsformation. Wie heißt es noch? Oms... Ich komme gerade nicht drauf. Ong Jemal, genau. Und ja, gleich. Und dann haben wir noch eine zweite oder eine letzte Filmkulisse angeschaut. Da kann Bendix bestimmt gleich auch noch mal mehr zu sagen.
Also das Ding, was wir uns angeguckt haben da mitten, also ist ja ein Motorrad-Podcast, ne? Lass uns mal kurz über das Fahren reden. Das hat super Bock gemacht. Ja. Witzigerweise, wir waren uns nicht ganz einig, ob es Asphaltstraßen sind, aber es ist einfach plattgefahrener Salz. Es ist plattgefahrenes Salz. Es wirkt dann fast wie...
Aber mit Wellblech dazwischen, ne? So ja. Richtig Ruckelpiste.
Ja, ganz crazy. Es war nice irgendwie und manchmal ganz schön heavy, so zu fahren.
Was denn? Ja, wenn man so langsam fährt, ja.
Ach so, ja. Ich habe die Bewegung gerade von Friedhof nicht verstanden.
Ich möchte auch was sagen.
Ah, du möchtest auch was sagen? Ja, sag mal was.
Genau. Ich dachte, ich könnte das so unterschwellig irgendwie machen, aber irgendwie hat das nicht so geklappt.
Also nonverbale Kommunikation.
Nonverbale ist mir überhaupt nicht auf dem Welle. Ja, du bist biermäßig voll hinterher. Egal. Was ich noch sagen wollte ist, wir sind ja diese ganzen Sandhänge lang gefahren und für mich persönlich war das super gut, dass wir erst bei den Beduinen-Camp waren und da erstmal durch die Wüste gekachelt sind. Mhm. Weil man hatte zwar schon immer so grober Schotter und Düne, die sich abgewechselt haben, aber die Dünen waren relativ groß. In dem Sinne, wenn du umgefallen bist, bist du halt immer noch in die Düne gefallen. Mhm. Heute war das so, du hattest diese aufgestauten Wellblech-Dinger da irgendwie mit ein bisschen Sand drüber und hättest dich da auf die Fresse gelegt, wärst du halt sofort richtig auf den Schotterboden gefallen. Und das hätte richtig weh getan. Ganz abgesehen von, dass vielleicht die Karre kaputt gegangen wäre, irgendwie so ein Krams. Das heißt, mir persönlich hat das Vorjahr richtig gut geholfen, dass wir da erst durch die Dünen gedonnert sind und jetzt heute so gefahren sind, da hatte man noch ein bisschen mehr ohne Gepäck auch noch, dass man da auch noch einen Unterschied, das stimmt. Und das hat mir auch ein bisschen mehr Sicherheit gegeben, einfach so, wie man da durchfährt, wie das funktioniert, auch vielleicht langsamer fahren, so, das ging dann auch, wenn man so vor den Leuten fährt oder hinter den Leuten fährt, dann muss man mal gucken, dass man die da nicht reinrauscht und so. Das war schon, also für mich persönlich war das echt lehrreich und das konnte ich heute relativ gut anwenden, behaupte ich jetzt einfach mal ganz steif.
Ja. Also es war alles nicht so schwierig zu fahren, aber auch nicht so einfach. Die Dünen haben wir uns selber angetan, das hätte man nicht machen müssen. Und der ganze Rest, da haben wir uns halt immer mal wieder so ein paar Spielplätze gesucht, ein bisschen Quatsch gemacht und so. Frei ist einmal, also ey, ganz ehrlich, ne, da war so, wir wussten, da ist eine ultra krasse scharfe Kurve, ne, oben auf einem Podest. Und man konnte eine Abkürzung nehmen, die ganz steile Piste hoch. Und ich wusste das halt, weil wir da schon mal waren. Und dann halte ich an und frage, kann einer von euch bitte außenrum fahren und gucken, ob da irgend so ein Pickup-Truck kommt, damit ich da nicht gleich im Kühlergrill hänge, wenn ich da hochknalle.
Du hast gesagt, kann bitte jemand vorfahren, damit du nicht gleich im nächsten Isuzu landest.
Frey, alle anderen haben es verstanden, was ich meinte.
Ja.
So, und dann knallst du da hoch.
Wichtig
und
ist,
Petz,
was beim Empfänger ankommt.
Petz hatte schon verstanden, was ich meine. Er ist hochgefahren, hat da gewartet. Du ballerst einfach. Als du nicht abgehoben bist, hat mich schon gewundert. Und bist fast bei Petz so im Kofferträger gelandet, ey. Irre. Irre. Aber egal. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Haben alle ein bisschen gelacht und so. Haben ein bisschen Angst gehabt. So eine Mischung. Aber das ist so der Standard hier. Zwischen Angst und Lachen. Das war, aber es war schon cool. Und das Ding, was wir, dann sind wir durch so eine Canyon gefahren. Nee, Canyon trifft sich aber so ein bisschen, was Canyon-Landschaft irgendwie, ne? Das war irgendwie ganz anders. Da ist so wie der Mars. Das sah ein bisschen aus wie eine Mars-Landschaft. Und da war was, das hat mich doch sehr an das Denkmal von Dangast erinnert. In der Nähe von Oldenburg. Da ist ja am Strand so eine Art riesiger Phallus. Der thronte hier wirklich auf einem riesigen Berg. Und es sah wirklich irgendwie so aus. Ja. Oh du, danke, das ist auch nicht viel besser. Aber gut, muss man sich auf jeden Fall mal antun. Haben wir auch ein paar Fotos gemacht. Und natürlich, also du fährst eine halbe Stunde durch die Wüste, also durch so eine Marswüste. Und da ist dann ein Stand, wo du kalte Cola kaufen kannst. Ne, das ist schon verrückt. Das ist irgendwie auch Tunesien. Jägermeister gab es auch?
Ja, hab ich doch gesagt.
Achso, okay. Habe ich nicht gehört, nee. Nice, okay, ja cool. Ey, und dann sind wir weitergefahren. Und da gab es immer wieder krasse Rüttelpisten, die es ist, Sandabschnitte, die waren auch nicht ohne teilweise, aber das inzwischen können wir, glaube ich, alle ganz gut. Und dann kamen wir zur nächsten Filmkulisse. Ihr rastet aus, Leute. Alles immer, das ist so verrückt. Du denkst irgendwie, du bist hier so völlig im Outback und landest dann vor irgendwas aus Hollywood. Und Bendix, du hast uns da hingeführt, du hast uns das angetan heute, ne? Es war wirklich, war cool.
Ja, ich stehe auf Mauern. richtig gut, ey. Ganz ehrlich, das ist, also es ist halt so eine Filmkulisse, ist so eine Mauer und diese Mauer ist praktisch ein Tor, prähistorisch, so mehr oder weniger so, dahin gebaut und da wurde halt irgendwann so eine Serie gedreht, ne? Kingdom of Fire, ne? Kingdom of Fire.
Game of Thrones.
Genau. Also es sieht eigentlich aus wie Game of Thrones eigentlich und deswegen wollte ich da auch unbedingt hin, weil es irgendwie echt cool ist. Und da ist halt jetzt der Torbogen übrig, zwei Türme direkt beim Torbogen und dann jeweils links und rechts noch so, weiß ich nicht, 5 bis 10 Meter Mauer in Anführungszeichen. Das ist halt auch so Pappmaché-Zeug, ne, wie das hier alle gemacht haben. Und das steht aber einfach mitten in der Wüste, mitten im Nirgendwo und deswegen ist das einfach so abgefahren, ne, weil du halt da darauf zufahren kannst. Wir sind leider so ein bisschen von hinten gefahren, dann haben wir dieses Baugerüst so von hinten gesehen. Ja. Aber wenn du von der anderen Seite ranfährst, dann siehst du halt mitten in der Wüste dieses Stück Mauer mit Torbogen dazwischen, was einfach mega crazy ist. Und da denkst du wirklich, also was soll das hier überhaupt, ne? Aber ja, so haben die das halt hier gemacht. Genau, und wie bin ich darauf gekommen? Also in der Vorbereitung für diese Reise habe ich mir Google Maps genommen und habe da Street View angemacht. Ja. Und dann werden ja so blaue Punkte auf der Karte angezeigt. Ja. Und wo Leute dann halt Fotos denn uploaden, wird es, kann man ja raufklicken und sich das anschauen, ne? Und da hatte ich halt festgestellt, okay, das ist interessant, da können wir doch mal rumfahren, weil ist ja eh in der Nähe von Mos Espa und dann dieser interessanten Steinformation in Phallus-Ähnlichkeit, da das auch direkt daneben ist. Ja, und das war unsere Tagestour heute eigentlich, ne? Mit diesen drei Stationen und einmal durch die Wüste fahren. Das war schon echt ziemlich nice. Also war auch eine kurze Tagestour, aber das war für uns heute echt passend. Also hier ist es ja tatsächlich so, wenn man mal auch mal anhält und ein paar Fotos macht, mit den Temperaturen, mit den Untergründen, noch ein bisschen spielen und so, dann braucht man auch nicht wirklich länger als 5 Stunden, 6 Stunden unterwegs sein, weil das reicht dann auch einfach, ne? Dann gehst hier nochmal einkaufen und dann ist der Tag echt. Also da bist du auch bedient, ne? Von dem her, alles tipptopp.
Voll. Voll. Ich musste kurz gucken, ob er noch aufnimmt. Tut er. Was wollte ich noch sagen gerade? Also, ach genau, ich wollte Donny noch loben. Der hat die Tour zu einem wunderbaren Circuit verbunden. Und das, was Bennix gesagt hat, wollte ich nochmal unterstreichen, denn wenn du hier die Offroad-Kilometer fährst, das schlaucht halt schon, ne? Mit allem drum und dran, wenn du da dann stehst auch manchmal und wartest und dann faucht der Wind und dann freust du dich, dass es ein bisschen kühl ist. Wir werden, es lässt sich jetzt schon absehen, wir werden keinen Kilometerrekord aufstellen auf dieser Tour. Überhaupt gar nicht. Es werden gar nicht so viele Kilometer auf dem Motorrad sein. Aber die Kilometer, die wir gefahren sind, waren irgendwie krass intensiv. Das kann ich jetzt schon sagen, zu diesem Zeitpunkt. Sei es in diesen Städten, sei es auf diesen Verbindungsetappen, sei es vor allem in der Wüste oder auf diesen krass unterschiedlichen Terrains, Salzseen, Dünen, Marsoberflächen, super krass. Heute sind wir wieder durch diese Gasse gefahren hier, wir sind jetzt zweiten Tag in Tousseur, wo du das Gefühl hast, Alter, fahren wir gerade durchs Wohnzimmer von irgendeiner Familie hier aus Tunesien? Naja, Leute, das war Folge 3 von Bear Scout Tatooine. Wir... Gulasch. Ja, genau. Heute Abend gehen wir nochmal in so ein Local-Restaurant. Heute sagte Bendix zu mir, ey, irgendwie hätte ich mal Bock auf McDonald's. Das ist, glaube ich, so ein Hilfeschrei. Ich glaube, das ist ein versteckter Ruf nach, ich habe ein bisschen Heimweh. Ich glaube, es ist ein bisschen versteckt, ne? So ein bisschen Meta ist das. Und auf der Heimreise, wir fahren ja nachher noch viele Autobahnkilometer in Europa vor uns, da werden wir uns auch ein bisschen was Amerikanisches gönnen. Ein bisschen was Heimatliches. Aber heute, und dann ziehen wir auch gut durch. Wir versuchen hier immer Local Food zu essen. Wir versuchen hier immer ein bisschen reinzukommen in die Kultur. Und das machen wir heute auch. Vielleicht gibt es wieder ein Dromedar heute für uns. Mal schauen. Tschüss, bis Folge 4. Ne?